NDR Info. Mikado. Für Kinder.
So. Ich glaube, jetzt habe ich alles fertig. Hey, hier ist Maja und ich habe gerade die drei wichtigsten Regeln zum Winter zusammengeschrieben. Platz 3. Vor dem Rodeln immer auf bahnfrei überprüfen. Regel Nummer 2 im Winter. Niemals vereiste Laternen ablecken. Sonst gehört die Zunge der Laterne. Platz 1 der wichtigsten Regeln zum Winter. Finger weg von gelbem Schnee. Euch fallen bestimmt im Laufe der Sendung noch viel mehr ein, denn heute geht es bei uns ausschließlich um den Winter. Wir erkunden heute alles, was zum Winter dazugehört. Warum der Schnee weiß ist, wie Kinder am Nordpol leben, was für Tiere ihr im Schnee finden könnt und so weiter, denn dies ist Mikado zum Thema Winter. Und deswegen lasst uns direkt zum Start an einen Ort reisen, an dem eigentlich immer Winter ist.
Die Mikado-Weltreise. Heute
Alaska.
Alaska liegt im Norden von Amerika. Es gehört zu den Vereinigten Staaten von Amerika, den USA. Aber zwischen Alaska und den USA liegt das riesige Kanada. Im Norden grenzt Alaska an das Nordpolarmeer. Die Winter sind sehr kalt und auch im Sommer steigen die Temperaturen an der Nordküste kaum über 0 Grad. In Alaska wurden schon Temperaturen bis minus 60 Grad gemessen. Deswegen ist der Boden fast das ganze Jahr über gefroren und taut nur im Sommer auf.
Das gibt es da.
Viele hohe Berge, zum Beispiel das Rocky Mountains Gebirge, Eisberge und riesige Gletscher, also Eismassen, die an Hängen von Bergen entstanden sind. Der Malaspina Gletscher hat zum Beispiel eine Eisschicht, die mehr als 600 Meter dick ist. Doch die Eiswände der Gletscher ziehen sich immer mehr zurück und große Eisstücke brechen von den Eisbergen ab. Denn durch den Klimawandel wird es auf der ganzen Welt immer wärmer und das zerstört auch Gletscher und Eisberge. In Alaska leben Elche und viele Schwarz- und Braunbären. Und bestimmt habt ihr schon mal die berühmten Bilder gesehen von Grizzlybären, die im Fluss stehen und darauf warten, dass ihnen Lachse direkt ins geöffnete Maul hüpfen. Dieses Spektakel findet immer im Juli statt. Dann schwimmen die Lachse den Brooks River hinauf, um zu laichen, also ihre Eier abzulegen. Der Prince William Sund ist eine Bucht im Golf von Alaska. Und dort leben das ganze Jahr über Orcas, die auch Killerwale genannt werden. Und im Frühjahr kommen Buckelwale aus Hawaii nach Alaska und essen sich dort satt. Pro Tag können sie bis zu 1000 Kilo Hering fressen.
Das macht man da.
Viel fliegen. Wer in Alaska von einer Stadt in die andere kommen möchte, muss dafür oft das Flugzeug nehmen. Viele Einheimische haben einen Pilotenschein, denn einige Dörfer kann man nur mit dem Wasserflugzeug erreichen und nicht mit dem Auto. Ein anderes, auch bei Touristen beliebtes Fortbewegungsmittel ist der Hundeschlitten. In Alaska findet auch das längste und härteste Hundeschlittenrennen der Welt statt. Mehrere Tage liefern sich die Teams auf den Hundeschlitten mit bis zu 16 Hunden ein Rennen durch Eis und Schnee in der Wildnis von Alaska.
Was für ein spannender Ort, oder? An dem so viele Piloten leben und der Rest mit Schlittenhunden zum Kaffeetrinken fährt. Im ewigen Winter. Da weht oft schon mal ein eisiges Lüftchen und pustet uns unsere Lieblingsmusik entgegen. Zum Beispiel den hier. Ich will Schnee.
hinaus und ich warte. Es ist alles voller Blätter hier in unserer Straße. Aus den Wolken fällt der Regen, das Thermometer noch über 6 Grad. Doch ich hab mich aufgegeben und ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Ich will Schnee, alle Wiesen und Dächer in Weiß. Ich will Schnee und den Kakao noch ein bisschen zu heiß. Im Dezember, ich stehe am Fenster, früh am Morgen, doch ich bin hellwach. Ich hab in meinem Adventskalender schon fast alle Türen aufgemacht. Also bleib für ne weiße Weihnacht ab jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit. Doch schon wieder scheint die Sonne, ich bin das goldene Herbstwetterleid. Ich will Schnee, alle Wiesen und Dächer in Weiß. Ich will Schnee und den Kakao noch ein bisschen zu heiß. Ich will Schnee, ich will Handschuhe, Mütze und Schal. Ich will Schnee, oh wie viel, wär mir fast schon egal. Januar, Februar und März gehen vorbei. Da hoffe ich im nächsten Jahr, dass es endlich schneit und freue mich jetzt schon mal auf die Freibadzeit. Doch was ist das? Nicht im Ernst. Ich glaub, es schneit, es liegt Schnee. Alle Wiesen und Dächer sind weiß. Es liegt Schnee, ich will baden und ein Erdbeereis. Es liegt Schnee, wo sind Handschuhe, Mütze und Schal? Es liegt Schnee, dem April ist alles egal.
Oh, ich habe mir mal ein passendes Getränk zu unserer Wintersendung hier gemacht. Oh, heißer Polarpunsch. Der ist so lecker. Ihr macht einfach erstmal 1 Liter Früchtetee. Da müssen aber mindestens 2 Teebeutel rein, sonst wird das nicht fruchtig genug. Und dann kommt noch so 250 Milliliter Apfelsaft dazu. Ein paar Orangenscheiben rein, auch einfach, falls es schöner aussieht. Und ja, wenn ihr es denn noch süßer mögt, dann kann natürlich auch noch ein bisschen Honig mit rein. Und fertig ist euer Polarpunsch. So, so lecker. Und solche Getränke kennt ihr ja vielleicht auch als Warmmacher bei den Eisbahnen im Land. Denn auch das bringt der Winter. Besondere Sportarten. Zum Beispiel Eiskunstlauf.
Mikado Zirkeltraining. Heute
Eiskunstlauf.
In der riesigen Eislaufhalle ist es laut und kalt. Michelle und die 8 anderen Mädchen aus ihrer Eislaufgruppe trippeln mit Schlittschuhen an den Füßen zur Eisfläche. Dort üben schon Kinder aus einer anderen Gruppe zu Musik aus einer kleinen Stereoanlage.
Wir wärmen uns erst ein bisschen auf, machen einmal Springseil springen und dann gehen wir aufs Eis.
Jetzt ziehen sie die Plastikschoner von den Kufen und flitzen aufs Eis raus.
Also wir laufen uns jetzt ein. Und einen 8. Vorwärts und rückwärts.
Die Mädchen setzen einen Schlittschuh vor den anderen und fahren große 8er auf der Eisfläche. Beim Eiskunstlauf muss man erstmal lernen, ein Gefühl für das rutschige Eis zu bekommen, sagt Michelle.
Also schwierig ist, erstmal auf dem Eis stehen zu bleiben. Als erstes fällt man immer meistens auf den Po, so gesagt.
Nach dem Einlaufen geht's mit dem richtigen Training los.
Jetzt macht ihr alle eine Standpirouette mit mindestens 8 Umdrehungen.
Und zuerst üben die Mädchen Pirouetten. Das sind schnelle Drehungen auf dem Eis. Da geht es wieder darum, das Gleichgewicht zu halten, aber auch möglichst elegant auszusehen. Nach den Pirouetten sind die Sprünge dran.
Wer ist für Sprünge? Also abfahren! Sprünge!
Für die braucht man eine ganze Menge Kraft. Die Sprünge haben so lustige Namen wie Axel, Ritt, Berger oder Salcho. Die Namen kommen von den Eiskunstläufern, die die Sprünge erfunden haben.
Jetzt kommt ein Rittberger und dann muss man einen Anlauf nehmen und sich einmal drehen. Und natürlich die Arme dabei mitnehmen.
Am Ende der Stunde üben alle Mädchen noch ihre eigene Kür. Das ist wie ein einstudierter Tanz, der genau zu einem Lied passt. Mit diesen Küren fahren die Mädchen alle paar Monate zu Wettbewerben in anderen Städten. Wer nicht möchte, muss das aber nicht, sagt Roberta.
Also ich habe auch eine Freundin und die hat keine Lust, richtig auf Wettbewerbe zu gehen. Dann macht sie trotzdem Training, aber geht halt nicht auf Wettbewerbe.
Am wichtigsten ist sowieso, dass es Spaß macht.
Und Spaß gelingt uns hier fast gar nichts.
Das solltest du mögen.
Ihr solltet Freude an eleganten Bewegungen haben, aber auch daran, euch komplizierte Schritte zu merken. Und Eiskunstlauf ist auf keinen Fall nur was für Mädchen.
Da gibt es auch sehr viele Jungs.
Das brauchst du dazu.
Zuerst einmal nur warme Kleidung und den Mut, aufs Eis zu gehen. Die Schlittschuhe kann man am Anfang meistens noch ausleihen.
Und darum solltest du es ausprobieren.
Weil man dort glitschen kann, das ist beinahe das gleiche wie im Winter. Und das macht einfach Spaß. Da kann man Pirouetten machen, da kann man sich drehen, da kann man springen, da kann man alles machen.
Und jetzt runter vom Sofa.
Herrlich, das klingt nach einem so tollen Sport. Ich kann nur normales Schlittschuhlaufen. Und das habe ich noch auf einem gefrorenen Feld bei uns auf dem Dorf gelernt. Kein Witz, da war so eine riesen Pfütze drauf, weil das Feld überflutet war und das wurde dann eben zu Eis im Winter. Und darauf haben wir Schlittschuhfahren gelernt. Man musste nur ein bisschen aufpassen wegen der ganzen Grashalme, die da so durchgekommen sind. Es war eine ziemliche Stolperfalle. Da habt ihr es zum Glück schöner auf den Eisflächen bei euch. Da läuft ja sogar Musik. Und unsere Idee für die nächste Runde Schlittschuh wäre dieser Song hier.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick.
Soul's on fire, I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like.
Sheeran und der Song Shivers, was so viel bedeutet wie Gänsehaut. Die bekommt man natürlich auch, wenn es eiskalt ist. Da sind wir schon wieder in unserer Winterwelt heute hier bei Mikado. Und wer eine Winterwelt malt, der nimmt einfach ein weißes Blatt, malt dort eine kleine Holzhütte drauf und zeichnet einfach so ganz feine Linien mit dem Bleistift. Und dann wird das weiße Blatt automatisch zu einem Schneebild. Aber warum ist Schnee eigentlich weiß? Das klären wir.
Mikado macht schlau.
Hä? Wieso das denn?
Hä?
Warum?
Heute?
Warum ist Schnee weiß?
Also der Schnee kommt im Winter, wenn es unter 0 Grad ist. Und dann fällt er halt anstatt Regen als Schnee runter.
Also es sieht dann auch so im Himmel aus, als würden das so tanzen.
Wenn sie dann runterfallen, von Weitem glänzt das dann auch so etwas. Und dann, wenn sie auf dem Boden sind, dann entweder bleiben sie dort oder schmelzen.
In dicken weißen Flocken. So ist Schnee am schönsten. Wenn er im Winter vom Himmel tanzt, freuen sich die meisten Kinder darauf, Schlitten fahren zu gehen oder eine Schneeballschlacht zu machen. Aber warum ist Schnee eigentlich weiß?
Weil das aus den Wolken kommt. Und die Wolken sind auch weiß.
Weil Wolken verdampftes Wasser sind. Und das verdampfte Wasser fällt dann wie Regen vom Himmel, aber es friert. Und dann ist es weiß.
Wenn das Wasser, das sonst als Regen die Wolke verlassen würde, kälter als 0 Grad wird, dann gefriert es und fällt als Schnee auf die Erde. Was genau beim Gefrieren mit den einzelnen Teilchen im Wasser passiert, erklärt Jonathan.
Wenn das Wasser die Temperatur über 0 hat, sind die Moleküle frei und haben ihren Lauf. Und wenn es dann unter 0 ist, dann bilden sie sich und ergeben so eine feste Schicht und ich glaube, daher kommt halt das Weiß.
Das ist fast richtig. Schauen wir uns mal die Details an. Wenn Wasser gefriert, bilden sich, wie Jonathan gesagt hat, viele kleine Eisplättchen, sogenannte Eiskristalle. Jeder einzelne Kristall ist so klein, dass er mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Viele Eiskristalle zusammen bilden eine Schneeflocke. Eine weiße, flauschig aussehende Schneeflocke. Doch streng genommen ist diese Flocke gar nicht weiß. Sie sieht nur für uns so aus, sagt Chemielehrer Jens Riebold.
Um das Phänomen zu verstehen, dass Schnee weiß ist, hilft es vielleicht erstmal zu verstehen, wann etwas farbig ist.
Typisch Lehrer. Erstmal um die Ecke denken. Na gut, also. Farbe entsteht durch das Sonnenlicht.
Man spricht davon, dass das Sonnenlicht den gesamten Spektralbereich umfasst. Von Rot über Grün zu Blau. Und wenn das Sonnenlicht zum Beispiel auf ein Pflanzenblatt fällt, dann benutzt von diesem Licht die Pflanze das rote Licht und das blaue Licht. Das wird absorbiert. Und was die Pflanze nicht braucht, ist das grüne Licht. Das wird reflektiert und das nehmen wir dann wahr.
Das Blatt sieht dann also grün aus. Eine blaue Jacke dagegen absorbiert das rote und das grüne Licht und wirft nur das blaue zurück in unser Auge. Deshalb sieht die Jacke blau aus. Der Schnee aber verarbeitet für sich keine einzige Farbe aus dem Sonnenlicht. Weder rot, noch blau, noch grün. Er wirft das gesamte Sonnenlicht zurück.
Und das sieht für uns weiß aus. Das liegt daran, dass eben diese Eiskristalle wie kleine Spiegel wirken und den gesamten Spektralbereich zurückwerfen.
Weil die Eiskristalle kreuz und quer im Schnee angeordnet sind, werden die Sonnenstrahlen in verschiedene Richtungen reflektiert. Dadurch entsteht das Glitzern, das manchmal zu sehen ist, wenn die Sonne auf den Schnee scheint.
Ah!
Ach so.
Ach so ist das. Mikado macht schlau.
Deswegen ist Schnee also weiß. Kalt ist er sowieso und wenn er ein bisschen fester gefroren ist, dann kann man super Spuren im Schnee entdecken. Von wem denn zum Beispiel? Welche Polartiere kennt ihr?
Mikado. Nachgefragt.
Ich kenne Pinguine und die wohnen am Südpol.
Ich kenne zum Beispiel Walrösser. Die leben am Nordpol und haben ganz lange Zähne und sind ziemlich dick und ähneln einer Robbe.
Ich kenne noch den Eisbären, der lebt am Nordpol.
das ein sehr, sehr gefährliches Tier und das ist ziemlich groß. Aber ich glaube, es leben auch noch mehr Tiere am Südpol und am Nordpol.
Da hast du absolut recht, aber wir haben durch euch schon eine super Polartiersammlung zusammenbekommen. Aber tatsächlich, zwei Tiere würden uns noch einfallen, die fehlen, die ihr noch nicht im Kopf hattet. Schauen wir uns die doch mal genauer an. Im ewigen Eis gibt es nämlich einige witzige Tierchen, die sich an die Kälte angepasst haben. Was glaubt ihr, welches dieser Tiere hier gibt es wirklich? A. Die Plüschschnabelkröte, B. den Eselspinguin oder C. das Eisschwein? Die Auflösung hört ihr jetzt bei unseren verrückten Viechern.
Verrückte Viecher.
Heute der Eselspinguin. Eselspinguine leben am Südpol, also in der Antarktis und auf den Inseln drumherum. Sie können fast einen Meter groß werden. Verrückte Viecherexpertin Magdalena erklärt, woher der Eselspinguin seinen Namen hat.
Weil er ein eselähnliches Geschrei von sich gibt, wenn er seine Kolonie vor Eierdieben warnen will.
Denn manchmal greifen große Raubmöwen die Eier oder die Küken der Eselspinguine an.
Ansonsten haben sie mit Eseln eigentlich nichts am Hut.
Die meiste Zeit des Tages verbringen Eselspinguine damit, nach Futter zu suchen.
Also so 6 bis 8 Stunden sind die schon unterwegs und fangen Fisch und Krill.
Krill, das sind winzig kleine Krebse, die im Meer herumschwimmen. Wenn die Pinguine satt sind, kehren sie zu ihren Nestern zurück. Die bauen sie sich aus großen Schottersteinen.
Die stapeln sie kreisförmig auf und teilweise sind die dann auch so 20 cm hoch. Und da hinein legen die Weibchen dann 2 Eier.
Auf einer kleinen Insel, der Couverville-Insel, gibt es so viele Eselspinguine, dass die Steine für die Nester schon knapp geworden sind.
Und weil kein Pinguin Lust hat, also kilometerweit über den Strand zu latschen und irgendwie Steine mühsam mit dem Schnabel wieder herbeizuschleppen, haben sie sich einen Trick ausgedacht. Und der geht so, man klaut beim Nachbarn. Denn da sind ja ganz viele Nester nebeneinander und da hat man eben beobachtet auf dieser Insel, dass es regelmäßig zu Kämpfen um diese Steine kommt. Man hat auch beobachtet, dass die teilweise sehr gerissen vorgehen. Also die schleichen sich dann irgendwie möglichst unauffällig Stück für Stück an so ein Nest heran und warten dann, bis der Nestbesitzer gerade mal nicht hinschaut und schnappen sich dann einen Stein.
Ziemlich raffiniert. Manche Weibchen tun sogar so, als hätten sie sich in ein anderes Pinguinmännchen verliebt, nur um dem seine Neststeine abzuluxen. Danach gehen die Weibchen mit den Steinen dann wieder zurück zu ihrem Ehemann.
Man könnte ja glauben, dass es da in der Eiseskälte andere Probleme gibt. Aber nein.
Der Eselspinguin schreit wie ein Esel und klaut beim Nachbarn Steine für sein Nest. Ein ganz schön verrücktes Viech.
Also das ist wirklich ein sehr unterhaltsames Viech, würde ich auch tatsächlich sagen. Und er soll auch noch wahnsinnig schnell schwimmen können. Also jetzt wisst ihr genau, was an euch vorbei düst im Wasser und ihr A ruft. Es ist der Eselspinguin. Er bleibt nicht alleine. Wir haben noch ein verrücktes Tier für euch und das hat vorn ein Horn. Doch, genau so ist es. Und nein, es ist kein Nashorn, sondern es bewegt sich wirklich ausschließlich schwimmend. Ja, es wird immer schräger. Deswegen jetzt alles genauer von Aline König über den Narwal.
Der Narwal wird auch Einhorn der Meere genannt, weil ihm am Kopf ein bis zu 3 Meter langes Horn wächst. Sieht zumindest aus wie ein Horn. Verrückte Viecherexpertin Magdalena weiß, was dieses lange, spitze Ding wirklich ist.
Es ist ein Zahn. Ja, der Narwal hat nur 2 Zähne, die beiden Eckzähne im Oberkiefer. Und einer davon wächst bei den Männchen einfach immer weiter. Und dabei dreht er sich so ein bisschen ein, wie eine Schraube. Und wenn er zu groß fürs Maul wird, dann durchstößt er die Oberlippe und dadurch wächst der Zahn weiter.
Kein Wunder also, dass die Menschen früher dachten, dass die abgebrochenen Zähne, die sie manchmal am Strand gefunden haben, von Einhörnern stammen.
Erst 1638 erkannte ein Naturforscher, dass das Horn nicht zu einem Einhorn gehört, sondern zum Narwal. Und die meisten Leute in seiner Zeit waren dann gar nicht so enttäuscht, sondern gingen dann einfach davon aus, dass es sich beim Narwal um ein Seeeinhorn handelt.
Ist er ja irgendwie auch. Wozu die Narwalmänner den langen Eckzahn haben, das war den Tierforschern lange unklar. Heute vermuten sie, dass er eine Art Supersensor ist.
In diesem lang gewundenen Narwalzahn stecken bis zu 10 Millionen Nervenenden. Das bedeutet, dieser Zahn ist ganz, ganz empfindlich. Und die Forscher glauben, dass der Wal damit verschiedene Dinge messen kann im Wasser. Nämlich die Temperatur des Wassers, den Druck, den Salzgehalt.
Und mit den Informationen aus dem Superzahn kann der Narwal sich dann ausrechnen, wie weit es bis zur Oberfläche ist und ob leckere Fische, Garnelen oder Quallen in der Nähe sind. Davon futtert er nämlich bis zu 80 Kilo am Tag. Nur kauen kann er die mit seinem langen Spitzenzahn überhaupt nicht.
Sondern die saugt er in seinen Maul und schluckt sie dann im Ganzen.
Der Narwal sieht nicht nur lustig aus, sondern verhält sich auch ein bisschen komisch. Während viele Tiere im Winter in den wärmeren Süden ziehen, kann es für den Narwal gar nicht kalt genug sein. Deshalb findet man ihn oft dort, wo viel Eis im Meer treibt. Der Narwal. Dank Superzahn ist er das Einhorn der Meere. Ein ganz schön verrücktes Viech.
Der Ruf des Winters ist recht schlecht, doch dieser Ruf ist nicht gerecht. Minusgrade und so Sachen, muss man doch kein Fass aufmachen. Sieh es doch mal der Gestalt, ist nicht schlimm, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Nur 13 Grad war's heute im Mai. Niemand denkt sich was dabei. Wenn das Thermometer fällt, fällt das auf der halben Welt. An den Küsten und im Wald, ist nicht schlimm, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Sommer ist es länger hell, im Winter wird es dunkel schnell. Zugefroren ruht der See, Finger weg vom gelben Schnee. Kauen tut's doch eh als bald. Warum, wieso, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Klitzekleiner Unterschied, und darum geht's in diesem Lied. Im Winter bläst die Heizung auf, im Sommer bläst die Heizung aus. Auf, aus, 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 aus. Denkst dich nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Denkst dich nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Denkst dich nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Denkst dich nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt.
Knackendes Eis, knuspernder Rasen und ab und zu auch mal eine rutschige Stelle. Durch den Winter zu gehen ist ja schon manchmal eine Herausforderung. Und stellt euch das jetzt mal als ständigen Schulweg vor. Immer durchs ewige Eis und durch den Schnee warten. Das bei minus 30 Grad. Kein Scherz. Das gibt es wirklich und zwar am Nordpol. Und wie ist es denn, bei minus 30 Grad zur Arbeit zu gehen? Und zwar draußen. Das haben wir bei Mikado einen Polarforscher gefragt. Wir? Ja, ich hatte bei diesem Interview Hilfe von zwei Studiokindern.
Also ich bin der Lutz, ich bin 11 Jahre und komme aus Hamburg.
Und ich bin Smila, ich bin auch 11 Jahre und ich komme auch aus Hamburg.
Was habt ihr mit Eis zu tun?
Also wir beide waren bei der Kinderuni und da war auch Dirk Notz, ja.
Wer ist Dirk Notz? Alle überlegen jetzt, Dirk Notz ist diese Stimme hier. Hallo.
Hallo.
Professor Doktor, muss ich eigentlich sagen, ne?
Nee, finde ich nicht.
Also, da kreuzt sich die Stirn. Hart erarbeitet, Dirk.
Das ist zwar mein Titel, aber ich lege da wirklich keinen gesteigerten Wert drauf.
Erklär uns mal, warum denn du ja vielleicht die Verbindung eben zu dieser Kinderuni bist. Was machst du?
Mein Beruf ist Polarforscher. Ich arbeite hier in Hamburg an der Universität, bin aber auch viel in den Polargebieten, zum Beispiel auf Spitzbergen unterwegs und versuche zu verstehen, wie der Nordpol, wie der Südpol funktioniert und wie er sich im Klimawandel verändert.
Und was genau macht man an der Kinderuni? Was ist das?
Die Kinderuni ist ein Format, das von der Universität Hamburg angeboten wird, wo es darum geht, unser Wissen an Kinder zu vermitteln. Und das ist eine absolut großartige Erfahrung gewesen, diesmal den ganzen Hörsaal voll zu haben mit total interessierten Kindern. Wir hätten noch stundenlang Nachfragen beantworten können hinterher. Das hat mega Spaß gemacht.
Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen gemeinnutz uns, Mila, aber was erinnert ihr noch vom Vortrag? Was hat er erzählt?
Also, er hat erzählt, dass er auf Spitzbergen war und auch...
Weißt du noch, wo das ist, Lutz?
Ja, Spitzbergen sind so mehrere kleine Inseln. Nicht ganz am Nordpol, also nicht genau auf dem Nordpolpunkt, aber schon weit im Norden, in der Nähe von Grönland.
Smila, was erinnerst du noch?
Also er hat uns was über die Fram erzählt, das Schiff, das Polarschiff. Und... ja, hat uns erzählt, wie die Männer damals in See gestochen sind, um den Nordpol zu erforschen. Das war sehr interessant.
Erzähl uns doch mal, was erforscht man denn da? Was macht man da?
Genau, Spitzbergen ist, wie wir ja eben schon gehört hatten, eine kleine Inselgruppe ganz kurz vorm Nordpol. Und die hat den riesigen Vorteil, dass sie von Europa aus ganz, ganz einfach mit dem Flugzeug zu erreichen ist. Also es gibt da eine kleine Siedlung mit etwa 2000 Einwohnern mit einem großen Flughafen. Und man kann da täglich von Oslo einfach hinfliegen. Und ich selbst bin seit vielen Jahren immer wieder auf Spitzbergen. Zum einen, um dort an der kleinen Uni Vorlesungen zu halten und über Packeis zu informieren. Und zum anderen aber auch, um dort oben zu erforschen, wie sich die Arktis gerade verändert. Und Spitzbergen und die Arktis ist wirklich eines der absoluten Frühwarnsysteme für Klimawandel. Die Änderungen dort laufen viel, viel schneller ab als überall sonst auf der Erde. Die Erwärmung ist viel, viel krasser. Das heißt, wir sehen dort Veränderungen, die wir bei uns erst in vielen Jahren erwarten.
Und was man so alles am Eis und Schnee erkennen kann, darüber sprechen wir gleich noch. Ich muss dir kurz mal eine bisschen lustige Frage stellen, weil ich einen Freund habe, der schon mal in der Arktis war und der sagte, dass man die Männer- und Frauentoiletten, also wo man für Jungs und Mädchen hingeht, nur daran unterscheiden kann, dass einmal ein völlig eingepuschelter Mensch in warmer Jacke einfach da steht und auf dem anderen für Frauen ist es ein eingepuschelter Mensch mit einem klein eingepuschelten Menschen auf dem Arm und das ist dann das Mädchenklo. Ist das da auch so?
Das ist auf den Toiletten, die ich auf Spitzbergen kenne, nicht so.
Schade,
ist,
oder?
Ist ein total schönes Bild, aber.
Und was würdet ihr, wenn ihr Dirk wärt, was würdet ihr erforschen wollen, Lutz?
Ich glaube, ich würde erforschen, wie viele Tiere da überhaupt leben, weil da wohnen bestimmt auch ganz kleine, die man jetzt nicht direkt sieht.
Das fändest du spannend. Und du, Smila?
Also ich würde, glaube ich, erforschen, wie das Eis so ganz unten ist. Ganz unten mit dem Eisbohrer.
Mit dem Eisbohrer, hieß Mila, ist direkt fachkundig dabei. Das liegt auch vielleicht daran, dass sie super vorbereitet ist. Hat nämlich ein Buch dabei. Habe ich mir eben schon ein bisschen angeguckt. Es ist ja wirklich ein toller Überblick, quasi alles, was mit Schnee und Eis zu tun hat. Ich schnapp mir das mal einmal. Magst du mir das einmal geben? Danke dir, da ist nämlich eine ganz tolle Seite mit drauf, wo man sich seine eigene Forschungsmannschaft zusammenstellen kann. Also hier wird gefragt, welche Besatzung würdest du dir für deine Expedition mitnehmen? Und Smila hat sich unter anderem eine Skifahrerin ausgesucht. Warum?
Weil ich meine, wenn das Schiff dann irgendwie wo feststeckt, dann kann da ja jemand mit Skiern übers Eis gleiten und kann einfach gucken, ob es drumherum irgendwie Nahrung oder so gibt.
Irgendjemand muss sich bewegen können, ne? Wenn das Schiff festgesteckt ist. Da hast du vollkommen recht. Jägerin auch dabei und eine Astronautin. Da war Lutz auch eben ganz verwundert, dass du die eingekreist hast. Warum Astronautin?
Ich meine, vielleicht kann es ja sein, dass sie noch nicht die Nordlichter erforscht haben. Und da dachte ich mir, dann kann es ja gut sein, dass sich da irgendjemand mit gut auskennt.
Super Idee. Super Idee. Einfach nochmal nach oben gucken, wenn man sowieso irgendwie nur ins Weite guckt wahrscheinlich. Lutz, wen hast du dir ausgesucht? Was hast du gesagt, muss auf jeden Fall mit im Team sein?
Also ein Jäger, falls irgendwas unerwartet passiert und die Vorräte knapp werden. Und der Navigator, weil wenn man jetzt in die eine Richtung fährt und dann zum Beispiel nach Grönland will, aber dann in Richtung New York fährt, das wäre doof.
Das wäre ungünstig. Da hast du recht, das stimmt. Man muss immer jemanden dabei haben, der irgendwie den Weg kennt. Also super, habt ihr super zusammengestellt, habt euch das ja auch schon alles angeguckt. Unter anderem auch, welche Tiere wo leben. Das hatte ich nämlich auch noch gesehen. Das war, glaube ich, weiter hinter Smila, ne? Ah ja, genau, ich hab's. Und da wird, glaube ich, auch nachgefragt, wer so am Nord- und am Südpol ist. Wisst ihr denn eigentlich den Unterschied? Was ist der Nord, was ist der Südpol?
Also der Nordpol, der ist oben im Norden und der Südpol ist halt unten im Süden.
So, nämlich. Das kann man so schnell erklären. Ich glaube, einige Lehrer brauchen eine ganze Schulstunde dazu, um einmal ganz kurz das so zusammenzufassen. Sehr gut erklärt. Und da sind natürlich auch unterschiedliche Tiere unterwegs. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Das wäre von Lutz der Wunsch, das quasi als allererstes so zu erforschen. Welchen Tieren bist du da schon begegnet?
Ja, ich glaube, ich bin in der Arktis eigentlich allen Tieren begegnet, die es in der Arktis gibt. Und auf Spitzbergen ist natürlich am allerwichtigsten der Eisbär. Ich habe viele, viele Begegnungen mit Eisbären hinter mir, die normalerweise auch einfach nur total spannend und traumhaft schön sind. Gerade im Winter, wenn die Eisbären satt sind und einfach nur neugierig und man sie relativ leicht dann auch vertreiben kann.
Das heißt, die essen so viel über das Jahr, dass sie im Winter dann genug haben, um in den Winterschlaf wahrscheinlich zu gehen? Oder warum sind die satt im Winter?
Die essen sind gerade im Winter satt, weil sie dann Packeis haben, wo sie Robben jagen können. Aha. Und das Schwierige wird eher, wenn man Eisbären im Sommer an Land trifft, weil sie halt an Land kaum was zu fressen finden. Das heißt, das sind dann die Bären, die richtig hungrig sind. Das heißt, wenn man Eisbären treffen möchte, dann eher im Winter, wo sie genug zu fressen finden und nicht unbedingt im Sommer, wo die Nahrung dann doch eher knapp ist für Eisbären.
Was war das außergewöhnlichste Erlebnis?
Ich glaube, was Eisbären angeht, vielleicht einen Morgen, als wir in einer Hütte auf Spitzbergen übernachtet hatten und morgens dann vor die Tür traten, um uns die Zähne zu putzen und wirklich direkt vor einem Eisbären standen, der völlig erschreckt uns anschaute, weil wir da mit unserer Zahnbürste im Mund und so ein bisschen Schaum vor dem Mund halt rauskamen, sich sofort umdrehte und voller Panik von uns wegrannte. Ich glaube aber, der Schrecken war ungefähr gleich groß auf beiden Seiten.
Aber Smila und Lutz, die sind nicht nur einfach hier als Eisexperten, sondern die sind auch kleine Journalisten, haben sich vorbereitet. Smila hat ihr Klemmbrett dabei mit Fragen und deswegen gebe ich jetzt mal kurz Bühne frei an dich und du darfst jetzt unserem Experten Dirk ganz viele Fragen stellen.
Okay, also meine erste Frage ist, du hast ja bei der Kinderuni von dem Eisbohrer erzählt, wie ihr dann immer mit dem Eis gebohrt habt. Und meine Frage war da, wie hat das Eis von ganz unten geschmeckt? Hast du das schon mal probiert?
Nein, habe ich nicht. Also diese Geschichte mit dem Eisbohrer, da geht es ja um das Eis auf dem Land. Zum Beispiel das Eis, was wir in Grönland haben. Wenn man sich einen Globus anguckt, dann ist Grönland ja ganz, ganz weiß eingezeichnet. Und das liegt daran, dass dort auf dem Land ungefähr 3 Kilometer dickes Eis liegt. Und dieses Eis, muss man sich vorstellen, das ist nichts anderes als uralter Schnee, der über Hunderttausende von Jahren gefallen ist, nie geschmolzen ist und durch sein eigenes Gewicht sich dann zu Eis zusammengedrückt hat. Und wenn ich mich jetzt auf Grönland oben drauf stelle und in die Tiefe bohre, dann mache ich quasi eine Zeitreise durch Schnee, der letztes Jahr gefallen ist oder vor 100 Jahren oder vor 100.000 Jahren. Und ganz, ganz unten habe ich dann Schnee, der vielleicht 400.000 oder 500.000 Jahre alt ist und der dann inzwischen in Eis umgewandelt ist. Wenn man den probieren würde, dann schmeckt der im Prinzip genauso wie Schnee hier draußen. Das ist ganz, ganz reines, sauberes Wasser, das halt als Schnee gefallen ist, lange bevor es Menschen gab. Das heißt, da sind überhaupt keine Verunreinigungen drin. Und ich habe gerade mitbekommen, dass es jetzt eine Firma gibt, die gerade deswegen Eis aus Grönland mit dem Schiff nach Dubai transportiert, damit es dort in den Bars die Leute in ihre Drinks packen können.
Ja, damit die noch mehr Geld ausgeben können, das ist ja ganz toll. Sie werden es nicht schmecken. Was hast du noch für eine Frage aufgeschrieben, Smila?
Was ist das Besonderste, das du je am Nordpol gefunden hast?
Ich glaube vielleicht von Dingen her Fossilien. Spitzbergen war ganz früher mal am Äquator. Die ganzen Kontinente bewegen sich ja auf der Erdoberfläche. Und das heißt, wenn man im Sommer auf Spitzbergen, wenn der Schnee geschmolzen ist, dort spazieren geht, dann kann man immer wieder Steine finden, in denen man zum Beispiel dann Strukturen von Blättern oder Ähnliches findet. Und ich fand das immer total faszinierend. In dieser komplett kargen Landschaft, wo ja überhaupt keine Bäume wachsen, wo ganz, ganz kleine Pflanzen nur wachsen, dass man dort diese versteinerten Blätter irgendwo aus der Urzeit findet. Kann.
Wie lange brauchst du, um zum Nordpol zu kommen?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich mich auf den Weg mache. Von Hamburg nach Oslo, das dauert ungefähr 1 Stunde und dann weiter bis Spitzbergen. Das ist ja nochmal 4 Stunden Flug. Insgesamt sind das von Hamburg 3000 Kilometer, die man mit dem Flugzeug halt dann innerhalb von ein paar Stunden zurücklegen kann.
Aber wie viele Temperaturen sind das? Was ist auf Spitzbergen?
Spitzbergen kann man halt minus 30 Grad und Sturm haben und das ist dann wirklich kalt.
Das klingt fies. Lutz, wie würdest du dich auf die Kälte vorbereiten?
Also ich würde mich sehr dick anziehen.
Und das war's. Am besten so auch so eingemummelt, dass nur noch die Augen rausgucken, oder? Genau. Finde ich auch eine gute Idee. Wie machst du's?
Genau, also im Prinzip auch die Augen dürfen nicht mehr rausgucken. Also bei diesen Temperaturen würde, wenn man irgendein Stück Haut an der Luft hat, das würde innerhalb von 30 Sekunden erfrieren. Das heißt, man hat eine Gesichtsmaske auf, die ganze Nase, der Mund, das ist alles bedeckt. Und dann setzt man halt noch zusätzlich eine Skibrille auf, dass wirklich kein Stückchen Haut mehr nach draußen zu sehen ist.
Das heißt, ihr erkennt euch einfach nur an dem Look, also wer welche Skibrille auf hat, oder habt ihr Namensschilder dann unter den Forschern?
Genau, man erkennt dann irgendwann, wer welchen Anzug, welche Mütze, welche Brille hat. Im Moment ist es eh ein bisschen schwierig, sich zu erkennen, weil ja dort gerade Polarnacht herrscht. Das heißt, es ist rund um die Uhr wirklich stockfinster. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das macht das Erkennen dann nochmal extra schwierig.
Also wichtig nur, nichts, was aussieht wie ein Eisbär anziehen. Ja,
genau.
Wäre auf jeden Fall der sicherste Weg. Wenn da so viele verschiedene Forscher sind, was erforschen die denn? Sind die denn nicht alle beim Gleichen dran und sagen, ich gucke mir auch nochmal den Schnee von ganz unten an, von, keine Ahnung, Millionen Jahre her? Oder was erforscht man da?
Wir erforschen natürlich nicht alle das Gleiche. Mein Spezialgebiet ist zum Beispiel das Eis auf dem Ozean. Der Nordpol liegt da mitten in einem Meer, im Nordpolarmeer. Und dieses Nordpolarmeer ist eigentlich das ganze Jahr über zugefroren. Diese Eisschollen bestehen aus salzigem, gefrorenem Meerwasser. Und dieses Eis schwindet im Moment in atemberaubendem Tempo, weil die Erde halt wärmer und wärmer wird. Und ich versuche zu verstehen, warum das Eis dort so schnell schwindet, wie es weitergehen kann etc. Das heißt, ich bin viel auf dem Meer unterwegs. Dann gibt es aber natürlich auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit der Tierwelt auf Spitzbergen beschäftigen, mit Lawinengefahr, mit Gletschern etc. Also es gibt unglaublich viel dort oben zu erforschen. Und ich würde eher sagen, da rennt uns so ein bisschen gerade die Zeit weg, weil das alles schmilzt. Und wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Forscherinnen und Forscher, die uns dabei unterstützen.
Smila sagte mir eben schon, dass die in der Kinderuni, wo ihr ja wart und Dirk ja schon kennengelernt habt, dass da die Nachfragen von den Kindern vor allem um die Tiere gingen. Was sind denn die neugierigsten Tiere? Wir kennen das ja bei uns. Bei Kühen ist es ja so, da musst du dich nur an den Zaun stellen und nach einer Weile kommen die einfach, weil die so neugierig sind. Ist das bei Tieren auch so da in Spitzbergen, also dass ihr bestimmte Tiere habt, wo ihr schon wisst, okay, die kommen sowieso gleich als erstes?
Genau, das sind wirklich auch da primär die Eisbären, weil die halt überhaupt keine natürlichen Feinde haben. Das heißt, die haben von nichts Angst und gucken sich alles an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Spitzbergen oder nördlich von Spitzbergen im Packeis arbeiten und dort Messungen machen und unsere Instrumente aufs Eis stellen, dann können wir eigentlich sicher sein, dass irgendwann ein Eisbär vorbeikommen wird und sich das erstmal alles sehr, sehr genau anschauen wird.
Und was würdest du dann machen, Lutz, wenn so ein Eisbär plötzlich kommt, wo du gerade was messen willst?
Also ich glaube, ich würde Respekt haben, aber ich würde jetzt nicht direkt schreiend weglaufen. Aber ich würde mich schon, glaube ich, ein bisschen erschrecken beim ersten Mal. Und ich würde dann gucken, wie ich dann halt weiterarbeiten kann. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit warten, bis er irgendwann weggeht.
Du brauchst ja wahrscheinlich auch das bisschen Licht, was du denn da gerade hast oder so. Also musst du ja den Moment auch abpassen. Was muss man machen? Sich groß machen, klein machen, leise sein, laut sein? Was macht man?
Im Prinzip machen wir ungefähr das, was Lutz beschrieben hat. Allerdings, wir gehen weg. Also wenn Eisbären kommen und wir gerade auf dem Eis arbeiten, wir sind ja meistens mit dem Schiff dort unterwegs. Wir haben immer Eisbärenwächter, einmal auf dem Eis, einmal auf dem Schiff, die mit Ferngläsern die ganze Zeit gucken, wo sind Eisbären. Und häufig, wenn ich dann solche Fahrten auch leite und mit Studentinnen und Studenten unterwegs bin und auch die Verantwortung habe, dann entscheiden wir so ein bisschen danach, wie sich die Eisbären verhalten. Ob wir jetzt sagen, wir gehen jetzt alle aufs Schiff zurück und dann lassen wir die Eisbären in Ruhe notfalls 1, 2, 3 Stunden unsere Instrumente angucken, weil das ist deren Heimat. Wir sind da wirklich nur zu Gast. Das heißt, wir warten dann wirklich ab, bis die ihre Neugier befriedigt haben und weiterziehen.
Das heißt, du musstest dich auch, bevor du da hingefahren bist, mit Eisbären auseinandersetzen zum Beispiel und mit den Tieren, um zu wissen, wie du mit denen umgehen kannst.
Genau, also wir haben auch jetzt, wenn man dort oben studiert, die erste Woche ist sozusagen reines Überlebenstraining, inklusive auch Schießtraining, um zum Beispiel dann primär dann vor die Eisbären in den Boden schießen zu können, wenn die einen angreifen wollen, damit sie halt Angst bekommen und weglaufen, wie man auf dem Gletscher sich bewegt, was man macht, wenn man ins Eis einbricht. Also all diese Sachen muss man dort oben natürlich lernen, wenn man dort arbeitet.
Und Lutz hatte noch ganz andere Tiere im Kopf, wo er gesagt hat, das muss es doch da eigentlich auch geben. Welche waren das noch?
Ja, genau, das waren auch Vögel und halt Wale und Robben. So.
Ja, eben. Was ist denn mit Walen?
Wale gibt es dort auch. Ich selbst hatte mal ein wunderschönes Erlebnis, als wir mit einem kleinen Schiff in so eine Gletscherlandschaft reingefahren sind und in so einer Bucht war, die komplett vom Eis umgeben waren, wo dann plötzlich aus dem Wasser diese weißen Beluga-Wale sprangen. Und es war halt komplett leise. Oben waren Vögel in der Luft, wir als dieses ganz leise kleine Schiff dort und um uns herum diese weißen Wale. Das war ein absolut faszinierendes Erlebnis.
Smila, hast du das gleiche Gefühl wie ich, wenn man jetzt von den Walen hört, von dem Beluga-Walen. Und von den Eisbären haben wir, glaube ich, schon zwei Feinde der Robben. Ich würde als Robbe woanders hinschwimmen. Warum sind die trotzdem da?
Weil die Robben, die dort oben leben, komplett an das Leben auf dem Eis, im Eis angepasst sind. Von ihrem Körperbau her, von ihrer Fettschicht, die Fische, die sie dort oben fangen können, die Art, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen, die sind einfach perfekt an diese Landschaft angepasst und fühlen sich dort eigentlich sehr, sehr wohl.
Aber wie sieht die Ausrüstung eines Polarforschers aus? Und wie lebt es sich als Kind in minus 30 Grad? Das erfahrt ihr gleich nach diesem Song hier.
Ich kenn einer, die sich alles traut. Ihr geht der Mut nie aus, selbst wenn der Rest von uns schon kneift. Ich kenn einen, der ist mega schlau und der da fragt ihn aus, weil er zu allem etwas weiß. Ich kenn eine, die spricht schon drei Sprachen. Ich kenn einen, der richtig gut malt. Ich kenn eine, die rechnet bis tausend. Sie kann einfach alles mitzahlen. Ich und mein Team, ich und mein Team. Nur zusammen können wir alles erreichen. Vergisst, die immer pünktlich ist, die alle Hausaufgaben hat. Ich kenn einen, der alle Witze kennt, der uns zum Lachen bringt, auch wenn es sonst kein anderer schafft. Ich kenn einen, der hilft gern den anderen. Ich kenn eine, die richtig schnell rennt. Ich kenn einen, der hat alles gelesen. Ich kenn eine, die spielt in einer Band. Ich und mein Team, ich und mein Team. Nur zusammen können wir alles erreichen. Ich und mein Team, ich und mein Team. Doch es geht nur, wenn wir alle dabei sind. Auf jeden Einzelnen kommt es an, weil einer kann, was kein anderer kann. Oh, ich und mein Team, ich und mein Team. Nur zusammen können wir alles erreichen. Und
ich packe meinen Polarforscherkoffer und ich packe ein, was denn eigentlich? Das erfahrt ihr jetzt aus unserem Mikado-Interview mit einem Polarforscher und den zwei Studiokindern Lutz und Smila.
Also ich glaube, sehr viel Proviant.
Ja, guter Punkt.
Du willst ja auch ein bisschen länger bleiben. Was zum Schlafen? Matratze, Schlafsack oder so. Und dann halt noch so Sachen für privat, weil man hat da, glaube ich, auch ein bisschen Privatleben. Und
du meinst sowas wie ein Buch oder so, dass man sich ein bisschen unterhalten kann. Was glaubst du, Smila, was braucht man noch?
Also Navigationsinstrumente, dann vielleicht noch das ein oder andere Werkzeug
Und den Eisbohrer.
Den Eisbohrer, genau, den hattest du ja schon, dein Favorit. Ich glaube, ich kriegst du nächstes Weihnachten dann vielleicht. Und dann hattest du ja auch noch gesagt, Eisbären oder Tiere wären was für dich. Da ist natürlich so ein Fernglas auch nicht so schlecht, ne? Weil durch die Skibrille sehen wir nicht so viel. Wir haben ja schon gehört, es geht nur mit Skibrille raus. Es wird immer schwieriger. Eingepackt, alles, du kannst dich nicht richtig bewegen. Dann brauchst du noch den Eisbohrer in der rechten Hand. In der linken hast du ja das Fernglas. Also richtig beweglich seid ihr da nicht.
Nee, man hat teilweise wirklich sehr viel dabei, weil man vor allem auch immer noch ein Gewehr dabei haben muss, wenn man sich ein bisschen vom Schiff entfernt.
Auch noch.
Das nervt auch relativ schnell. Das wiegt ja auch dann nochmal 5-6 Kilo. Weshalb wir auch, wenn wir uns weiter vom Schiff entfernen, wir das häufig mit so Schneemobilen machen, wo wir dann einen Schlitten hinten dran hängen haben, wo wir das ganze Zeug dann draufpacken.
Den Anhänger, wo ihr dann alles mitnehmt. Und dann ja nochmal eine spannende Frage, haben Lutz und ich uns eben schon drüber unterhalten, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die da leben? Also zum Beispiel auf Spitzbergen, die Familien, wie sieht denn da so der Alltag aus? Lutz, du hattest eine konkrete Frage.
Ja, also es gibt ja auch die Dunkelzeit. Und da würde ich gerne wissen, wie gehen die Kinder da zur Schule, wenn die Dunkelzeit ist?
Genau, also es gibt ja auf Spitzbergen diesen einen Hauptort mit etwa 2000 Einwohnern. Und da gibt es unglaublich viele Kinder. Es gibt 3 Kindergärten für diesen kleinen Ort. Es gibt eine Schule. Und es gibt auch sonst alles an Dingen, die man hier auch hat. Einen Supermarkt, eine Sporthalle etc. Und der Ort ist relativ klein. Das heißt, die meisten Kinder würden dann auch in der Dunkelzeit zu Fuß zur Schule gehen. Es wird dann erst immer noch geguckt, ob irgendwo Eisbären in der Gegend sind. Das heißt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man im Winter, gerade wenn es dunkel ist, dass eigentlich alle immer die Augen offen halten, ob sie irgendwelche Eisbärenspuren irgendwo sehen. Und wir hatten es in den letzten Jahren immer mal wieder, dass halt nachts anscheinend ein Eisbär quasi durch einen Ort spaziert ist. Das kommt super selten vor, aber halt doch ab und zu. Deshalb zum Beispiel der eine Kindergarten, der ganz am Ortsrand liegt, extra einen Eisbärenschutzzaun um sich rum hat, dass wenn ein Eisbär kommt, der auf jeden Fall nicht in den Kindergarten rein kann.
Aber die können doch auch klettern, Eisbären, oder nicht?
Genau, aber der Zaun ist entsprechend gesichert, dass die da nicht rüberkommen.
Okay, der geht dann also abschließend bis zum Dach rüber oder so.
Genau, also das ist halt das Grundstück von dem Kindergarten ist dann halt mit diesem, sagen wir mal, 2,5 Meter hohen Zaun einfach eingezäunt.
Okay, damit so ein bisschen wie so ein Hühnergehege, ne? Kennt ihr das? Wo dann auch so das Dach, damit da der Fuchs nicht oder so, ja, so stelle ich es mir vor, in groß.
Genau.
Ja, genau, okay. Und was ist noch mit den Familien? Ich meine, ehrlich gesagt, es ist ja ein sehr ungewöhnlicher Ort, da zu wohnen. Was ist das Wärmste, was die überhaupt erleben?
Die allerwärmste Temperatur, die je auf Spitzbergen gemessen war, war plus 20 Grad
okay.
Im Sommer. Normal ist aber im Hochsommer so um die 5 oder 6 Grad. Und alle Kinder aber eigentlich, mit denen ich auf Spitzbergen mich unterhalten habe, lieben es wirklich einfach da zu sein. Weil es ist ein Ort, wo fast immer Winter ist, der komplett geschützt ist, wo außenrum Berge sind, Schnee, man rodeln kann, Skilaufen kann, ständig draußen sein kann, Schneeballschlachten machen kann. Es ist für Kinder ein absolut traumhafter Ort. Ich meine, das weiß jeder, der hier als Kind in Hamburg Schnee erlebt hat. Und wenn man sich vorstellt, dass man das eigentlich jedes Jahr und quasi seine ganze Kindheit hindurch hat, das ist schon ziemlich schön.
Smila, da macht man nicht einen Schneeengel, sondern eine Schneekompanie, eine Riesenmasse, die da ins Schnee geht. Was sind denn die Fragen, die Kinder dir am häufigsten stellen, wenn du dich mit denen unterhältst?
Eigentlich stellen die mir wenig Fragen, sondern eher andersrum, dass ich die eher frage, weil die einfach sich so unglaublich gut dort oben auskennen, dort das ganze Jahr über leben und komplett einfach an das Leben dort oben angepasst sind, super fit sind, genau wissen, wie sie halt aufpassen müssen, wie sie sich verhalten, wenn irgendwie ein Eisbär zu sehen ist, wie sie sich auf dem Gletscher verhalten. Also das ist wirklich spannend.
Toll. Also spannend mal zu hören gewesen. Gibt es da nochmal für dich einen kleinen Aufruf, warum du sagst, warum Kinder unbedingt sich mehr mit Schnee und Eis auseinandersetzen müssen?
Ja, ich glaube vor allem, weil das eine absolut faszinierende Landschaft ist und ich immer wieder erstaunlich finde, auch wenn ich zum Beispiel in Kindergärten Vorträge halte, dass selbst die allerkleinsten Kinder diese Landschaften absolut faszinierend finde. Das heißt, das muss irgendwas sein, was von Anfang an in uns Menschen drin ist, diese Faszination für diese Landschaften. Weshalb ich auch hoffe, dass wir es irgendwie noch hinbekommen, die auch für künftige Generationen in dieser gleichen Schönheit zu erhalten.
Alles andere wäre ganz, ganz schade. Vielen Dank, Lutz, dass du da warst.
Bitteschön.
Danke, Smila, dass du da warst.
Gerne.
Danke, Dirk, dass du da warst.
Ganz, ganz gerne. Es hat Spaß gemacht. Danke.
Ich sage tschüss, ihr drei.
Tschüss.
Das war doch zum Abschluss nochmal ein schöner Pudelmützenchor. Passend natürlich zu unserem Thema, denn das war ein eisiges Thema heute. Die Sendung zum Winter bei Mikado, eurem Podcast für Kinder. Und mir hat das richtig Lust auf Kälte gemacht. Der Winter, der hat wirklich viel Besonderes. Vielleicht sollten wir das ein bisschen mehr feiern. Und vielleicht gehe ich jetzt noch eine Runde Schlittschuh laufen. Rückwärts. Das müsste ich noch üben. Das kann ich noch nicht so gut. Für euch geht es jetzt vorwärts zur nächsten Mikado-Sendung. Natürlich findet ihr viele verschiedene in der ARD-Audiothek. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, eure Maja.